ARD.
Ich bin Mario Neumann und mache diesen Eine Stunde Reden-Podcast von Bremen 2. Ich trage ein Schild durch die Gegend, auf dem steht ganz einfach nur die Frage: Eine Stunde Reden? Und dann treffe ich Menschen, die Lust und Zeit haben, die Geschichte ihres Lebens zu erzählen. So wie Florian Wonnenberg, der sein Leben besonders wertschätzt, wenn auch mit einem künstlichen Darmausgang.
Ich war ja 10 Wochen im Krankenhaus, wirklich 10 Wochen. Ne? Das macht auch so ein bisschen demütig irgendwann. Wenn man so auf der Intensivstation liegt und es ist dann auf der Kippe, dann merkt man dann schon so, sind dann andere Sachen wichtig. Also es war wirklich sehr knapp bei mir.
Weil das eben alles,
aber es alles
Darmdurchbruch heißt das, ne?
Genau, weil der ganze Bauchraum entzündet war. Jetzt nehme ich mir die Zeit. Für andere Menschen, für mich selber auch. Dass ich dann sage, nee, heute nicht. Heute möchte ich einfach da liegen, Buch lesen oder der Katze zugucken, was auch immer.
Schon als kleiner Junge wollte Florian Wonnenberg zur Eisenbahn. Mit Umwegen über Backstuben und Bundeswehr hat er es schließlich geschafft und genießt das Leben in vollen Zügen. Böse Überraschungen inklusive.
Also ich bin auch schon geschlagen worden von einer Reisenden, also von einer Frau. Die hatte keine Fahrkarte und wollte abhauen. Und ich stand ihr im Weg, mittleren Alters. Und die hat dann zugeschlagen, mit der flachen Hand. Das passierte halt an der Tür. Da ist ja dieser Gang und dann kommt ja die Tür und dann stand ich hier im Weg und dann hat sie mir einfach ins Gesicht geschlagen.
Was Florian Wonnenbergs gruseligster Einsatz mit dem technischen Hilfswerk war, warum er mehrere Jahre in London gelebt hat und was wohl der schönste Zufall in seinem Leben war, das erzählt er jetzt hier in der ARD Audiothek. Hallo Florian Wonnenberg.
Hi Mario, oder besser gesagt Moin.
Ja, du bist ja nicht so der Norddeutsche oder doch auch? Ich weiß nicht, ist das noch Norddeutschland oder nicht mehr?
Doch, also wir Zeller sehen uns schon noch als Norddeutsche.
Zelle ist?
Ist der südlichste Punkt der Lüneburger Heide.
Du bist von ein bisschen weiter hergekommen, weil du uns im Internet gesehen hast, bei dieser Aktion, die wir gemacht haben, zur 100. Folge im Frühjahr 2025. Da haben sich so viele Leute gemeldet und dich haben wir ausgelost. Leider ist diese Zeit jetzt vorbei. Man kann sich nicht mehr online melden und sagen, ich möchte gerne, man muss gucken, dass man mich irgendwo trifft, wenn ich rumlaufe. Aber auch das klappt ja. Durchaus sehe ich manchmal Menschen, die sagen, ach ja, das ist tatsächlich dieses Eine Stunde Redenschild, das gibt es wirklich. So, und das Thema, was so ein bisschen dein Thema ist, hat was mit Ärzten zu tun?
Ja.
Krankenhausaufenthalten? Hat was mit Ernährung zu tun?
Ja.
Und hat was zu tun mit, was fällt mir noch ein? Ich finde, es hat auch ein bisschen was, es hat ein bisschen was Schambehaftetes, oder? Sehe ich das falsch? Im ersten Moment, wenn ich so dran denke, weil es geht da eigentlich um ein Thema, wo man für sich alleine ist, wenn man damit zu tun hat.
Das stimmt.
So, wenn man aufs Örtchen geht, wie ich immer ganz gerne sage, dann ist da, meine Mutter hat immer gesagt, da wurde auch der Kaiser zu Fuß hingeht. Finde ich auch mal so einen interessanten Gedanken. Da sind alle Menschen gleich, wenn sie dann auf dem Töpfchen sitzen oder auf dem Pott oder
wie auch immer. Das stimmt.
Du hast damit schon lange zu tun oder noch nicht so lange?
Die OP war 2023, das sind jetzt also auch schon 2 Jahre und der Anfang war schon ein bisschen schwierig. Wobei die Stomatherapeutin im Krankenhaus, die hat dann, jetzt habe ich es verraten, ist das schlimm?
Ist okay, nee, kein Problem. Vielleicht können nicht alle was mit der Abkürzung anfangen. Was ist Stoma? Weißt du, wofür das steht?
Ich weiß gar nicht so genau, wofür das steht. Das bin ich ganz ehrlich, weiß ich nicht
ehrlich
so genau.
Ehrlich ist immer gut, das hat sich bewährt.
Aber eine Stunde reden. Für alle, die nicht wissen, was es ist, ich habe halt einen künstlichen Darmausgang. Und die Stomatherapeutin im Krankenhaus hat immer gesagt, everybody poops und sie machen es jetzt halt anders als die anderen. Und das ist eigentlich, das hat mich bisher immer gut durchgebracht, auch wenn es ein bisschen merkwürdig ist manchmal.
Und die Operation war notwendig, weil?
Ich hatte eine Entzündung im Bereich des Sigma und das musste halt operiert werden.
Sigma ist was?
Das ist eine der Darmschlingen. Ne? Also unsere Darmschlingen, die meisten haben halt Namen und das war halt das Sigma, wo 2 Fistelgänge waren. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie Pickel, die dann eben im Darmbereich waren und die mussten halt operativ entfernt werden und das hatte auch ganz gut geklappt. Und dann nach der OP ist dann leider die Naht gerissen, also am Darm die Naht gerissen und dann ist der Bauchraum halt langsam vollgelaufen. Ne,
mit dem, was im Darm drin war, was eigentlich am Ende der Geschichte hinten rauskommen soll.
Genau. Ja, dann musste ich halt nochmal operiert werden und dann hat sich das leider auch alles entzündet und dann hat man sich dazu entschlossen, einen künstlichen Darmausgang anzulegen.
Also ganz vereinfacht gefragt würde ich jetzt wissen wollen, wo kommt dann das jetzt raus, was normalerweise aus dem Popoloch rauskommt bei dir?
Aus dem Darm.
Aus dem Darm.
Also der Darm.
Und der Ausgang ist jetzt wo?
Der ist hier. Also man kann es ja nicht sehen im Radio.
Hast du die rechte Hand auf deinen...
Auf den Bauch gelegt.
Auf den Bauch vorne rechts
gelegt. Genau. Ja. Und das ist auch so dieser typische Stoma. Also Leute, die einen Stoma haben, die erkennt man auch oft daran, dass sie eben diese Handbewegung machen. man kann es nicht sehen im Radio, aber sie streichen sich meistens über den Bauch, entweder links oder rechts. Und das ist der Kontrollgriff, ne, um zu gucken, ist er voll, ist er nicht voll, der Beutel.
Ja. Das heißt, du merkst es salopp gesagt gar nicht mehr, wenn du was loswerden musst vom Verdauungsprozess.
Nein.
Das geht dann automatisch in dieses Beutelchen.
Ja, genau.
Und dann musst du das dreimal am Tag oder?
Nein, also ich wechsle den Beutel einmal am Tag. Der Beutel ist halt zum Öffnen gedacht. Ich kann ihn halt, man sagt dazu, ausstreifen. Ich gehe halt aufs Klo, so wie jeder andere auch. Wenn der Beutel voll ist, gehe ich aufs Klo, streife ihn aus, mache ihn sauber und dann kann ich ihn noch den Rest des Tages nutzen.
Ja, und das Ausstreifen ist so, je nachdem, wie viel du gegessen hast.
Genau.
Aber so üblicherweise zweimal?
2 bis 3 Mal, ja.
Und am nächsten Tag gibt es einen frischen Beutel?
Genau. So abends, wenn ich duschen gehe, dann wird dann immer der Beutel gewechselt. Bei mir ist das so.
Und was ist, wenn du pupsen musst, um bei dem zu bleiben, was die Ärztin sagte?
Naja, also pupsen, das klingt dann auch wie Pups, ne? Also wie ein Furz klingt das dann auch. Muss man, das ist dann so. Da ist noch ein Filter drin und da wird halt überschüssige Luft halt durch einen Kohlefilter rausgelassen. Das heißt also, man riecht es auch nicht. Man hört es nur, aber man riecht es nicht.
Und du pumpst dadurch nicht den Beutel auf, sondern die Luft kann weg.
Die Luft kann entweichen, ja.
Ist eigentlich ein Scheißthema.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? So ein bisschen, aber...
Und warum war es dir wichtig zu sagen, ich will das mal in einen Podcast bringen? Ich finde das mal ganz gut, dass mal...
Weil, also aus der Erfahrung weiß ich, ich bin ja oft auch in Stoma-Gruppen unterwegs und es gibt auch Menschen, die nehmen das dann nicht so einfach. Ne? Die bekommen dann ein Stoma und die ziehen sich zurück, die verschließen sich selber und ich möchte einfach zeigen, dass das Leben denn nicht aufhört, dass man auch weiterhin am Leben teilnehmen kann, aktiv teilnehmen kann, dass man sich also nicht zurückziehen muss, dass man sich nicht schämen muss, dass es völlig normal ist und ich möchte halt Menschen so ein bisschen auch Mut machen oder so ein bisschen zeigen, ihr seid nicht alleine, es gibt noch ganz viele andere von uns.
Gibt es da eine Erhebung, die du kennst, also wie viele Menschen das?
Erhebung kenne ich nicht, aber es gibt ganz viele Selbsthilfegruppen, ganz viele Foren, also zum Beispiel die Stoma-Welt, das ist auch ein großes Forum zum Austausch. Also da sind auch viele Menschen, über 1000 Leute in der Gruppe, ne? Also das ist einfach so. Aber ich finde es halt wichtig, den Leuten zu zeigen, ihr könnt weitermachen, ne? Also das ist nicht das Ende der Welt.
Ja, und es muss auch keiner Angst davor haben.
Nein.
Weil es kann ja jeden Menschen treffen, jederzeit. Ja,
genau.
Und ausgesucht hast du es dir nicht und aussuchen wird es vermutlich niemand?
Nee, nein. Ne, so. Also es ist ja nicht nur die Konsequenz aus einer Krankheit, es kann ja auch ein Unfall gewesen sein, der dann dazu führt, dass man eben in einem Stoma leben muss. Ne? Und das kann halt wirklich, wie du schon sagst, jeden treffen oder auch jede.
Und auch in jedem Alter?
Auch in jedem Alter. Also ich kenne...
Du bist jetzt?
42 bin ich jetzt. Ja. Und ich kenne auch Leute mit 20, die einen Stoma haben und ich kenne auch Leute mit 83.
Und fühlt sich dein Popo jetzt anders an?
Nein, das tut er nicht.
Du hast ja auch nochmal die Muskeln da noch drin, die Muskulatur.
Ja, ich trainiere sie auch immer. Das ist immer ganz wichtig.
Stimmt, der Schließmuskel hat jetzt ja keine...
Der hat keine Funktion mehr und der muss dann aber auch trainiert werden.
So Beckenbodentraining-mäßig.
Genau, ne? Oder mal so ein bisschen...
Ja.
Das ist ganz wichtig. Wenn man so sitzt,
ab und zu mal anspannen, entspannen, anspannen... Ja. Ist wichtig, ja, weil sonst, was würde passieren?
Weil irgendwann, bei vielen ist es auch so, dass die Chance halt wieder besteht, dass es zurückverlegt wird. Ne? Also, dass man also ohne Stoma weiterleben kann. Aber bevor das gemacht wird, gibt es halt auch ein paar Tests. Und wenn man die halt nicht, also es gibt einen Test, besser gesagt, und wenn man den nicht besteht, dann wird es auch nicht zurückverlegt. Also man bekommt halt Wasser hinten in den Popo und dann muss man halt eine Stunde lang das Wasser drin behalten.
Okay. Um zu zeigen, dass der Muskel fit genug ist.
Genau. Und wenn das nicht klappt, dann
muss der Muskel trainiert werden.
Weiter trainiert werden, genau.
So, wir gucken mal, oder du guckst mal bitte in die Dose mit den kleinen Fragen des Lebens, um dich über dieses eine Thema hinaus noch ein bisschen steckbriefartig kennenzulernen. Lieber Florian, du darfst 3 Zettel ziehen,
muss ich
aufhalten und direkt vorlesen.
Okay. Darf man Witze über ihre Frisur machen? Ja, auf jeden Fall. Also ich mache auch selber Witze. Also ich
jetzt halte es immer wie... Jetzt kommt der Moment,
auf den
ich schon lange gewartet habe. Für alle, die es nur im Podcast hören und nirgendwo sehen können. Florian hat, seitdem er hier angekommen ist, eine Baseballkappe auf. Eine schöne, blaue, gediegene Käppi. Und jetzt hat er sie abgesetzt.
Genau. Und ich halte es wie Heinz Erhardt. Ich trage mein Haar heute offen. Ne, weil ich hier vorne fehlen sie ja schon.
Jetzt streicht er sich über den mittleren Bereich seines Kopfes und er hat, man nennt es glaube ich Halbglatze.
Genau.
Rechts und links sind Haare
ja.
über den Ohren und irgendwann ist dann Schluss und dann guckt oben die Kuppel raus.
Genau. Und Heinz Eier hat einfach mal gesagt, ich trage mein Haar heute offen. Also von daher ist es völlig in Ordnung. Ich mache ja selber Witze über meine Frisur. Von daher kann ich da wunderbar mit leben.
So, und der Vollbart ist es sozusagen dann, da wo es wachsen kann, da wächst es. Da
genau.
Darf es auch wachsen. So genau. Würde ich es vorhin formulieren. Und es sieht ja auch aus wie eine, ich finde, du strahlst so eine Gemütlichkeit aus. Und das ist eine runde Sache, finde ich.
Ja, also meine Frau sagt auch, darfst den auf keinen Fall abrasieren. Das ist
und fing es schon früh an?
Mit dem Bart?
Nee, mit den Haare, die oben nicht mehr sind.
Ja, das ging schon. Also ich war ja damals so 20, da war ich bei der Bundeswehr, da ging das langsam los. Dann erst nur Geheimratsecken und dann wurde es halt immer mehr. Aber mich hat das nie gestört. Was würden Sie gerne mal erfinden?
Oh, da bin ich jetzt ein bisschen gespannt, weil, was auch die Podcast-Hörerinnen und Hörer nicht wissen, auf dem Pullover von Florian steht Technisches Hilfswerk, THW. Das ist ein Bereich, wo Florian Wonnenberg aktiv ist. Und da hat man ja oftmals mit Problemen zu tun, die man lösen muss. Und jetzt geht es ja so Daniel Düsentrieb-mäßig, ist die Frage ja gemeint. So, wer spinnt, gewinnt. Was für ein Gerät, was für eine Maschine, was für ein Roboter mit Helferlein zusammen würde ein THWler, der auch schon, glaube ich, durch einige Einsätze durchgegangen ist, mitgemacht hat?
Wenn, dann würde ich eine vollautomatisierte Sandsackfüllmaschine erfinden oder konstruieren, wo man nur noch den Sack reinhalten muss, so ein bisschen wie in einer Mühle, wenn das Mehl reinläuft. Sowas halt für Sandsäcke mobil, dass der dann auch gefüllt wird bis zu der Füllmenge, die er haben darf. Und dass man den einfach nur wieder raus und wieder reinstecken muss. Zurzeit ist es viel Handarbeit. Mindestens 2 Leute werden gebraucht. Jemand muss halt oben den Sand reinfüllen, der andere muss den Sack festhalten. Und das würde ich gerne irgendwie automatisieren. So dass man einfach nur noch mit dem Bagger ranfahren muss und dann einfach oben reinschaufeln muss.
Idealerweise hätte man so eine Maschine, wo die ganze Baggerschaufel reinschaufeln kann und unten sind so viele Säcke dran, dass sie dann alle vorgegebenen Linie befüllt sind.
Und so könnte man sich ganz viel Personal sparen und auch schneller sein.
Aber ist das, okay, ja, gut, vielen Dank. Eine haben wir noch.
Okay, dann mache ich mal den dritten Zettel auf.
Ja.
Mögen Sie Kalendersprüche? Jein. Also es gibt gute Kalendersprüche, davon bin ich überzeugt. Aber manche finde ich immer so ein bisschen pathetisch, wo ich so denke, so, nee. Also es ist zwiegespalten bei Kalendersprüchen. Es gibt gute und es gibt schlechte.
Hast du ein Beispiel?
Nein. Ich habe nicht so viele Kalender mit Kalendersprüchen.
Das ist eine andere Generation, ne? So ein bisschen.
Ja, ich habe mal ein Geschenk gekriegt mit Katzen drauf und ganz vielen Weisheiten zum Thema Katzen. Also.
Aber es ist keine bei dir hängen geblieben.
Nein, leider
nicht. Das ist ja auch schon bezeichnend.
Ja.
Ne? Gut. Also. Entweder ist dann dein Gehirn so löchrig oder die Sprüche waren so schwach.
Wahrscheinlich eher die Sprüche so schwach.
So. Dankeschön, Florian. Ich habe gerade gedacht, als du sagtest, bei der Sandsack-Füllmaschine, ne, die eine ganz sinnige Erfindung wäre aus deiner Sicht, das spart Personal, hast du gesagt. Aber ist das nicht auch irgendwie was Besonderes in solchen Situationen, wo es ja oft um Wasser geht, das nicht weiterfließen soll, dass die Menschen alle miteinander diese Säcke befüllen, was die Leute verbindet, dass es so einen Spirit gibt, so eine unfassbare Anstrengung, aber auch irgendwie eine unfassbare Gemeinschaft.
Also ich habe das beobachtet in Aichling beim Winterhochwasser 23/24. Die ganzen Leute aus dem Dorf sind zusammengekommen.
Aichlingen ist wo?
Das ist im Landkreis Celle, bei uns um die Ecke, war ja auch vom Winterhochwasser.
Und welcher Fluss war das?
Das war die Aller, die da und die Fuse, die sind da alle sehr angeschwollen. Das ganze Dorf ist zusammengekommen und auch aus den Nachbardörfern sind die Leute zusammengekommen und haben dann die Sandsäcke befüllt. Und die das halt nicht mehr konnten, weil sie schon zu alt waren, also es körperlich nicht mehr geschafft haben, die haben dann die Leute versorgt. Also es gab dann immer Kaffee, Kuchen, der Grill wurde aufgebaut und es lief immer Musik. Also es war schon, so ernst es auch war, aber die Stimmung war halt Bombe, ne? Weil die Leute halt wussten, was sie tun oder für was sie es halt tun.
Aber es wurde auch viel geschwitzt.
Natürlich.
Ne? Und wart ihr schnell genug?
Ja, wir waren schnell genug, ja.
Und es gibt ja auch schon immer befüllte Säcke, die bereit liegen.
Ja. Aber das sind ja auch nicht so viele. Ne? Also die liegen dann schon auf Paletten bereit für die erste schnelle Sicherung. Aber man braucht viel, viel mehr. Also es hat die Feuerwehr organisiert da vor Ort. Da waren mindestens immer 100 Leute in einer Schicht zusammen und haben da wirklich
geschaufelt.
Geschaufelt, geschaufelt, zugebunden, geschaufelt, zugebunden. Ganz fleißig, ganz toll. Und dann ging es auch darum, bei dem einen Dorf ein Stückchen weiter, die waren dann für das andere Dorf und dann haben die Leute eine Kette gebildet, eine Sandsackkette und haben mit der Feuerwehr zusammen und mit uns zusammen diese Sandsäcke auf dem Deich verteilt. Und das fand ich ganz toll. Also das ist wirklich Dorfgemeinschaft, wie man es kennt.
Ja gut, die Sache ist ja auch, dass man sein eigenes Hab und Gut irgendwo
ja, natürlich,
sichern ne? will, bewahren
klar.
will.
Na klar, aber man könnte natürlich auch sagen, nee, wieso, da sind doch genug Leute, warum soll ich mit anfassen? Solche Leute gibt es halt leider auch.
Musstest du da schon mal was Schwieriges miterleben? Ein Unfall, eine Verletzung, irgendwie was bei einem Einsatz, wo du warst, wo was nicht so geklappt hat oder...
Ja, also das war für die Polizei ein Einsatz und zwar eine Eigentumssicherung und dort in der Wohnung ist jemand verbrannt und als wir eingetroffen sind, war die Person noch da, also das war auch sehr, sehr unangenehm. Aber wir sind ja dann damit nicht alleine, zum Glück. Das THW hat ein Einsatznachsorgeteam und in dem Fall kann man die Leute dann, das sind ausgebildete Psychologen und die kann man dann anfordern und die kommen dann und dann helfen die einem auch über solche Erlebnisse hinweg.
War für dich dann auch relevant tatsächlich,
ja.
dass du selber gesagt hast, ich möchte ja. jetzt gerne
genau.
mit jemandem sprechen.
Genau. Und man muss dann auch schon den Mut haben, sich das dann auch einzugestehen. Das ist immer so der erste Schritt. Man sagt, wäre gut, wenn da mal jemand mit mir spricht drüber.
Und konntest du auch weinen oder wolltest du gar nicht weinen?
Nee, weinen, das fand dann nicht statt. Mhm. Nein, es war so dieses, es war aber schon etwas, naja, schockierend möchte ich auch nicht sagen, aber es war schon komisch, ne?
ja.
dass man dann in einem Raum war mit jemandem, der eben nicht mehr da ist. So.
Nur noch die
Hülle.
Mhm. Ja, das, was noch übrig ist.
Genau.
Ja.
Mhm. genau.
Meine Frage nach dem Wein zielt ja auch eigentlich nur darauf ab, in was für einem Gefühlszustand hat dich das versetzt? Schock, sagst du, ne?
So ein bisschen schockiert, ja, das ja, ne? Weil normalerweise, wenn wir kommen, wir kommen ja immer nach der Feuerwehr und oft sind dann die Verletzten schon weg und auch die Toten. Und das war dann das erste Mal, dass da noch einer da war und das war dann schon so ein bisschen so, also man hat dann schon einen Moment kurz gestoppt. Auch für sich selber, also auch im Ablauf und hat dann aber weitergemacht. Ne? Also in dem Moment ist dann halt auch das Ziel vor Augen, wir müssen jetzt das Haus zumachen für die Polizei und dann versucht man das dann auch erstmal ein bisschen beiseite zu schieben und dann weiterzumachen.
Zu verdrängen im besten Sinne in dem Moment, genau. ja. Genau. Und die musst du dann dazu nageln, Bretter oder
genau, dann werden,
zuschneiden.
Genau, bei so einer Eigentumssicherung ist es meistens so, dass dann eben Platten vor die Fenster gemacht werden und vor die Tür, damit niemand reinkommt und der Tatort nicht verunreinigt wird, wenn die Polizei uns dann ruft.
Und da habt ihr dann Säge?
Genau, dann sind wir dann...
Akkuschrauber?
Das haben wir alles dabei, genau. Wir haben den GKW, das ist der Gerätekraftwagen. Das ist ein riesiger rollender Werkzeugkoffer, wo alles Mögliche drauf ist an Werkzeug. Dann kommt noch ein Bus mit den Platten und dann verschrauben wir dann alles.
Das hilft dann ja auch immer, ne? wenn man seine Aufgabe hat und darauf dann wieder
genau.
zurückkommen kann genau. und sich mit den Dingen beschäftigt, ja. weswegen man dort hingerufen wurde für den Einsatz, um da eben zu unterstützen,
genau.
um Hilfe zu leisten, technische
genau.
Hilfe.
Ne? Und wenn man dann aber wieder zurückkommt, dann kommt immer so dieser Moment, so, dann fällt es von einem ab und dann hat man schon manchmal den Wunsch, darüber zu sprechen.
Ja. Du warst bei der Bundeswehr und bist trotzdem beim THW. Es ja. gab ja früher, also wie alt bist du, 42? Nein, dann bist du auch zu jung. Als du wehrpflichtig wurdest, musstest du gar nicht mehr, oder?
Doch. Ich habe noch, also ich war einer der letzten Jahrgänge. Ich bin auch gemustert worden beim Kreiswehrersatz am Braunschweig. Das gibt es schon gar nicht mehr. Und auch meine Einheit gibt es schon gar nicht mehr, wo ich dann meinen Wehrdienst abgeleistet habe. Aber ich habe noch 9 Monate Wehrdienst abgeleistet und bin als Obergefreiter zur See, habe ich die Bundeswehr verlassen.
Obergefreiter zur See?
Ja, ich war bei der Marine.
Mhm.
Das war schon eine schöne Zeit. Aber so im Nachgang, ich war schon früher immer in der Feuerwehr und dann habe ich ja noch ein bisschen im Ausland gelebt. Und als ich dann wiedergekommen bin nach Deutschland, dann wollte ich halt irgendwas machen und dann bin ich beim THW gelandet.
Dich engagieren, irgendwo
einbringen. Genau. Und seitdem mache ich das dann. Das macht mir auch Spaß und mit dem Stoma ist das gar kein Problem.
Warum ist es dir wichtig, dich einzubringen, dich zu engagieren? Spaß habe ich schon gehört, aber du könntest ja auch sagen, ich gucke lieber eine Serie.
Ja.
Aber das bringt dir nicht das Gleiche.
Nee, das ist nicht das Gleiche. Also in meinem Job muss ich auch immer einen Anzug tragen. Ich arbeite am Zug und muss immer einen Anzug tragen und muss immer freundlich sein. Aber beim THW, da kann ich dann mich auch mal schmutzig machen und mal ein bisschen was machen mit den Händen.
Verstehe ich richtig, ne? dass es auch so ein bisschen so ein Spielplatz für große Jungs ist?
Für große Mädchen und große Jungs.
Genau, für alle.
Für alle.
Wie hoch ist der Frauenanteil inzwischen?
Der ist deutlich gestiegen.
25%, also ein Viertel etwa?
Ungefähr, ja.
Und es ist auch alles sehr klar strukturiert, wer seine Aufgabe hat.
Genau. Es gibt verschiedene Gruppen, in die man sich einbringen kann, verschiedene Aufgaben. Deswegen ist es eigentlich für alle was dabei. Wenn man so, man muss ein bisschen technisches Verständnis haben und nicht unbedingt 2 linke Hände, 2 rechte reichen auch, das ist völlig in Ordnung. Aber das Rüstzeug oder das, was man braucht, bekommt man ja bei uns mit. In der Grundausbildung bekommt man alles beigebracht, was man wissen muss und dann kann man sein THW-Leben richtig starten.
Jetzt muss ich einmal kurz fragen, hättest du dann lieber von vornherein THW gemacht, um nicht zur Bundeswehr zu gehen? Oder fandest du es eigentlich für dich stimmig und sinnig, bei der Bundeswehr so einen Wehrdienst abzuleisten? Das Thema ist jetzt ja wieder groß im Kommen.
Ja.
Sollen wir das haben? Brauchen wir das? Wie finden wir das?
Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also ich komme aus einem kleinen Dorf. Ich wollte auf jeden Fall raus. Deswegen war dann so dieser Moment, oh, jetzt darf ich. Ich habe da auch im Dorf meine Lehre gemacht beim Dorfbäcker. Also das war wirklich Dorf, ne? Und dann kam dieser Moment, Sie kommen jetzt zur Bundeswehr. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Aber im Nachgang würde ich wahrscheinlich sagen, doch, ich würde wahrscheinlich dann diesmal das THW gleich machen.
Und wenn man sich dann so und so viele Jahre verpflichtet, war das damals, glaube ich, genau. 8 Jahre, dann konnte genau. man dadurch den Wehrdienst umgehen ja. oder wurde man da nicht genau. für vereinnahmt.
Genau so war es. Deswegen, also würde ich wahrscheinlich heute zum THW gehen. Aber die Zeit bei der Bundeswehr möchte ich auch nicht missen. Also okay. ich habe tolle Leute kennengelernt.
Und jetzt, ich frage es einfach mal, und wenn jetzt das so käme, wie ja manche befürchten, dass Deutschland in einen kriegerischen Konflikt verwickelt wird, hättest du die Bereitschaft zu kämpfen oder würdest du sagen, nein, ich möchte nicht kämpfen?
Also ich muss ja nicht kämpfen. Ich bin ja beim THW. Unsere Aufgabe ist ja der Zivilschutz. Wir sind Teil des Zivilschutzes. Also wir kämpfen nicht, wir helfen.
Ja, genau. Und von deiner Haltung, von deiner Philosophie, von deiner Lebensstimmung?
Schwierig.
Wenn dir sozusagen Not am Mann wäre und du bist ja immerhin ausgebildet, gut, jetzt mit dieser Sturmergeschichte, die habe ich jetzt mal ausgeklammert, aber das ist ja eigentlich egal.
Oder nein, also,
ob du einen Sturmer hast oder nicht.
Nein, also ich hab mich entschieden halt für den Zivilschutz und deswegen würde ich auch dabei bleiben.
Ja, also ja. Du bist heute nicht bereit, mit der Waffe auf andere loszustürmen im Notfall oder im Einsatzfall.
Nein. Mhm. Also ich habe ja meine Entscheidung getroffen und meine Entscheidung war dann eben, der Zivilschutz, ja. weil ich denke, das ist halt auch wichtig. Und das ist mindestens genauso wichtig wie die aktive Verteidigung, weil es geht ja dann auch um Menschenleben. Um dich und um alle anderen hier, ne?
Ist das für dich beunruhigend, Florian, dass es in Europa einen Krieg aktuell gibt und dass der vielleicht näher kommen könnte?
Ja, das finde ich beunruhigend. Durch den Krieg, man sieht es ja in den Bildern, da ist keiner glücklich mit. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwer glücklich mit ist. Ich finde das beängstigend, ja. Weil ich bin auch groß geworden in einem großen, vereinten Europa, in einem offenen Europa und deswegen macht mir sowas Angst, ja.
Wie gehst du mit der Angst um?
Ich zeige sie nicht so.
Gibst dir nicht so viel Raum, nicht so viel Platz?
Nein, ich gebe ihr nicht so viel Raum, nicht so viel Platz. Wir haben zu Hause noch ein Handbuch vom Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Das ist ganz gut, also das hilft wirklich. Da steht halt drin, was man zu Hause haben sollte. Meine Frau und ich, wir haben uns da so ein bisschen dran langgehangelt und das nimmt schon viel von der Angst. Nicht nur im Kriegsfall, sondern einfach auch so, wenn mal was ist.
Unwetter,
Hochwasser.
Und Erdbeben haben wir ja nicht so oft.
Nee, das ist eh.
Keine Gefährdungslage.
Genau.
Oder aber so ein Stromausfall, ne? Geschichte.
Ne? Einfach nur ein Stromausfall. Und wenn man vorbereitet ist, dann hat man auch weniger Angst.
Ja. Du hast es eben schon gesagt, dass du auch mit deiner jetzigen Situation, also mit diesem künstlichen Darmausgang, genauso THW-mäßig in Aktion sein kannst wie vorher. Ja. Und gibt es Dinge, die du nicht mehr, wo dein Alltag sich verändert hat, wo du sagst, dass.
Ja, ich kann zum Beispiel beim Umzug nicht mehr mithelfen. Ne?
Du darfst nicht mehr so schwer schleppen.
Ich darf nicht mehr so schwer heben, genau. Das heißt also, beim Umzug bin ich immer der die Brötchen schmiert, die Kartons packt und alle anderen müssen schleppen. Das hat durchaus auch seinen Vorteil.
Wo ist denn die Grenze? Ja. Einkäufe nach Hause tragen?
Also Einkäufe nach Hause tragen, das geht noch. Also bis 10 Kilo sagt man, also bis 10 Kilo darf ich. Nicht einseitig belasten, das heißt also dann und links und
wenn,
rechts gleichzeitig.
Wenn du mehr tragen würdest, ist die Gefahr das? Ja.
Dass man eine Hernie bekommt. Das ist dann
wie eine Hernie?
Ja, das ist wie so eine Art Bluterguss. Und das ist sehr schmerzhaft. Und das möchte ich nicht haben. Mein Rücken, der bedankt sich da auch sehr für.
Auf der Skala von 1 bis 10, wie groß ist deine Hoffnung, dass das wieder zurückgebaut werden kann, operativ? Also diese Sache mit dem Darm, da muss vermutlich der Darm sich wieder...
Genau. Also wenn er dann auch wieder erholt ist.
Regenerieren, ja.
Genau. Das ist schon hoch.
Also so oberhalb von 7.
Ja, ist schon eine 8. Mhm. Ja, ist schon eine 8. Aber im Moment lebe ich ganz gut damit. Das ist so ein Zwiespalt. Auf der einen Seite möchte ich das auch gerne, dass ich dann wieder ein, ich sag mal, normales Leben führen kann. Aber ich führe ja schon ein normales Leben.
Nur mit anderen Umständen,
genau.
Mit anderen Rahmenbedingungen.
Genau.
Gibt es einen zeitlichen Horizont?
Oft ist es so, nach einem Jahr, halben Jahr wird bei vielen dann schon mal darüber nachgedacht.
Das ist bei dir ja schon vorbei.
Genau. Ne? Also Ende des Jahres wird nochmal eine Darmspielung gemacht und dann kann ich wieder entscheiden, ob ich es möchte oder nicht. Zusammen mit meiner Ärztin. Dann schauen wir mal.
Du darfst mit entscheiden. Aber die sagen dir ja erstmal, ob es überhaupt die Möglichkeit gäbe.
Genau. Das ist halt ganz wichtig auch, dieses Arzt-Patienten-Verhältnis auf Augenhöhe. Also mein Arzt oder meine Ärztin, die sagen dann halt schon, wie ist die Lage, aber sie lassen mich dann auch mitentscheiden. Also es ist ja auch mein Körper. Wenn ich jetzt sage, ich möchte ihn aber noch behalten, dann sagen die auch, okay, dann ist das so.
Und da ist einfach so ein Loch in der Bauchdecke.
Ja, genau. Und da guckt ein Stück vom Darm raus.
Ohne Stopfen.
Ohne Stopfen. Nein. Kein Stopfen. Nur der Beutel.
So. Die Bäckerlehre war deine Idee?
Jein.
Wie viele Geschwister hast du?
Keine.
Und deine Eltern? War dein Papa Bäcker? War deine Mama Bäckerin?
Nein. Weder noch.
Haben die beide gearbeitet?
Also meine Mutter war alleinerziehend. Die hat gearbeitet als Arzthelferin. Und ich bin dann zum Berufsinformationszentrum gegangen, also als die Schule dann sich dem Ende neigte. Und dann, wir haben einen Verwandten im Saarland gehabt, der eine Bäckerei hatte. Und da habe ich mal in den Ferien 2 Wochen ausgeholfen. Und dann sagte, ach Mensch, Sie haben ja schon mal in der Bäckerei gearbeitet. Hier in Wartlingen, wo Sie herkommen, wo ich dann damals gewohnt habe, da wird ein Bäckerlehrling gesucht. Und dann rufe ich da gleich mal an. Und dann hat er da angerufen, hat dann quasi ein Vorstellungsgespräch klar gemacht. Und dann bin ich da irgendwie reingerutscht.
Wie ging es dir damit? Du warst damals 15, 16.
16 war ich, 16.
Was hast du für einen Typ?
Ich war, weiß ich gar nicht.
Langhaariger Bombli. Eher so der Aufhüpfige oder eher so der Brave?
Ja, ich glaube eher, also meine Mutter sagt, ich war immer ein sehr braver Junge, aber ich habe mich auch nie erwischen lassen.
Sie weiß nicht alles.
Genau. Ja, ich habe dann auch darüber gesprochen, mit meiner Mutter auch, meiner Tante. Meine Mutter sagte, mach das doch erstmal, dann hast du was in der Hand, auch wenn du es nicht machen möchtest.
Hattest du andere Ideen?
Ich wollte immer zur Eisenbahn. Also ich wollte schon als kleiner Junge immer zur Eisenbahn und das war so eigentlich mein großer Traum. Und das hat halt nicht geklappt.
Hattest du einen Realschulabschluss?
Also so Hauptschule mit 10. Klasse habe ich gemacht. Da habe ich gedacht, naja, hat sie ja recht, meine Mutter. Und dann habe ich halt die Lehre gemacht.
Und wie war's?
Es war gut. Also es hat Spaß gemacht. Ne? Also
morgens ist, um 3 Uhr aufstehen?
Ja. Aber dafür hat man ja auch mittags Feierabend. Im Sommer war das immer ganz schön. Dann hat man das Freibad für sich so ein bisschen, bis die Kinder aus der Schule kommen und die anderen Feierabend machen. Es hatte auch Vorteile, ne? Der Beruf, das muss man einfach so sagen. Und auch heute noch, wenn man dann mal zu Hause steht, ein bisschen backt, das macht schon Spaß.
Es war keine Quälerei für dich?
Nein, es war keine Quälerei.
Aber der Traum, den hast du verfolgt. Da bist du dran geblieben.
Genau, also ich habe dann noch ein paar Jahre als Bäcker gearbeitet, hier in Deutschland, auch im Ausland.
Wo warst du?
In England. Ich habe in London in einer deutschen Bäckerei gearbeitet, 3 Jahre lang. Irgendwann bin ich dann wieder zurückgekommen nach Deutschland und habe dann noch ein bisschen anderen Kram gemacht. War dann nochmal zivil angestellt bei der Bundeswehr. Und dann hatte sich das ergeben, dass die Deutsche Bahn Zugbegleiter gesucht hatte im Quereinstieg. Und ich habe mich beworben und dann bin ich hier nach Bremen gefahren zum Vorstellungsgespräch und die haben mich dann gleich eingestellt. Und jetzt bin
ich schon... Hat das wie lange gedauert, bis du offiziell fertig warst? Halbes Jahr, Vierteljahr?
Also die Ausbildung zum Schaffner, also zum Zugbegleiter oder was man halt so Schaffner halt nennt, das hat so ungefähr 4 Monate waren das dann im Quereinstieg. Das war wirklich viel Lernerei. Also mittlerweile ist das Ticketsystem ja relativ übersichtlich. Früher gab es noch ganz viele Sparpreise und Supersparpreise und dann gab es den Sparpreis Kultur und den Sparpreis Touristik und das war schon echt viel, was man wissen musste. Nach 4 Monaten war man dann eben Zugbegleiter.
Und hast du eine Strichliste mit Schwarzfahrern, die du erwischt hast, oder?
Nein. Nein, 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 nein. Sowas mache ich nicht, nein.
Aber wie geht's dir, wenn du so Leute ertappst?
Das ist dann schon so ein ganz normaler Prozess. Also ich ärgere mich immer so ein bisschen. Mhm. Ich ärgere mich aber nicht so sehr über die Person, sondern ich ärgere mich so ein bisschen, wenn ich dann halt diese Rechnung ausstelle, dann ist es ja immer so teuer. Und wenn man dann im DB-Navigator guckt, wie günstig man eigentlich reisen könnte mit der Bahn, das verstehe ich dann immer nicht.
Aber du siehst die Menschen ja, die sitzen dann meistens vor dir oder stehen manche auch auf, damit sie mit dir auf einem
Level sind? Nee, die meisten sitzen. Es ist unterschiedlich. Also es sind Männer, Frauen, jede Altersklasse dabei. Also da gibt es nicht irgendwie die eine besondere Gruppe, die...
Man kann es auch nicht sehen vorher schon.
Nein, man kann es auch vorher nicht sehen.
Interessant.
Das ist immer ganz unterschiedlich.
Und dann sinken die eher so in ihrem Sitz zusammen oder gibt es auch welche, die sagen, pff?
Das ist unterschiedlich. Also ja. Es gibt auch welche, die sagen, pff, ist mir egal. Ne? Und dann gibt es also wirklich welche, denen ist das auch unangenehm. Und dann gibt es auch welche, die machen das wirklich mit Absicht. Also die
kalkulieren das sozusagen.
Ja, kalkulieren das ein, genau. Aber jemanden zum zweiten Mal getroffen habe ich bisher noch nicht, dem ich sowas ausgestellt habe.
Und die Frequenz ist auf jeder Fahrt einmal? Nein.
Nein. Es gibt Fahrten, da schreibe ich 3 Stück auf einem Zug und dann gibt es Fahrten, da schreibe ich nicht eine, die ganze Schicht über. Ne? Also es ist immer, das ist eben das Schöne an diesem Beruf. Ich komme morgens zur Arbeit und ich weiß nicht, was der Tag bringt.
Du genießt das Leben in vollen Zügen.
Genau, es ist einfach toll. Ne? Also ich fahre irgendwo.
Also solange die Klimaanlage funktioniert im Sommer.
Ja, die funktioniert ja meistens immer jetzt, seit Neuestem.
Ja, ist besser?
Ist besser geworden, ja. Es ist ein anderes Kühlmittel, glaube ich, drin. Sagt
er. Und musst du dann auch diese Durchsagen machen?
Ja, ich bin ja Zugchef. Also nach der Schaffnerausbildung bin ich ein bisschen gefahren als Zugbegleiter. Und dann habe ich die Zusatzausbildung gemacht zum Zugchef. Und ja, ich bin der, der im ICE die Ansage macht.
Mach mal, so ein Beispielding.
Unser Nächster in wenigen Minuten ist die Hansestadt Bremen. Hier werden alle Züge für Sie erreicht. Vielen Dank für die Reise mit der Deutschen Bahn. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen.
Ja.
Das ist so die Verabschiedung halt. Ne? Ich kriege auch immer viel Feedback für meine Stimme. Die Leute finden immer meine Stimme ganz toll. Eine Reise sagte mal, Sie hören sich an wie Sven Gätjen. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Das scheint irgendwer zu sein, der berühmt ist. Und eine ältere Dame, die sagte dann auch mal, ach, Sie sollten auch Hörbücher sollten Sie mal vertonen. Ich sage, ach, sag ich.
Das, ich habe hier schon genug zu tun.
Genau. Manchmal versuche ich auch ein bisschen was Interessantes einzustreuen. Ne? Also wie zum Beispiel Bremen, das ist die Hansestadt Bremen. Ne? Oder Stendal ist auch eine Hansestadt. Das sage ich dann auch immer so an. Ne? Ich sage dann immer, nächster Halt ist die Hansestadt Stendal. Und dann gucken die Leute immer.
Das heißt, der Text ist ja nicht schon irgendwo vorgegeben. Es gibt Fakten, die müssen drin sein.
Genau. Ne? Es gibt so Leitlinien, Leitplanken, die werden halt vorgegeben. Aber wenn ich dann zum Beispiel sage, die Hansestadt Bremen oder die Universitätsstadt Göttingen, ne, das ist dann völlig in Ordnung.
Ja.
Und die Leute finden das dann auch interessant. Also ich bin auch oft schon angesprochen worden. Ich wusste gar nicht, dass Stendal eine Hansestadt ist. Ich habe das gerade mal bei Wikipedia nachgelesen. Also da hat man auch immer, dann kommt man auch mal so ein bisschen ins Gespräch. Ne? Weil heutzutage ist auch oft, dass die Leute Komfort-Check-In machen. Dann konzentrieren sie sich auf ihre Arbeit oder sie lesen, schauen
Film. Komfort-Check-In heißt, ich mache das am Smartphone, dass genau. Ich mein Ticket sozusagen digital vorzeige.
Ja, genau. Ne? Also DB Navigator kann ich dann selbstständig dann das Ticket entwerten.
Ja.
Und dann wird mir das halt angezeigt. Und dann
du siehst das.
Ich sehe das dann und dann bräuchte ich nicht mehr kontrollieren. Wenn du mit uns fährst und den Komfort-Check-In machst, dann bräuchte ich nicht mehr kontrollieren.
Woher weißt du, dass ich das bin?
Das wird dann anders, also du checkst dich ja ein über den DB Navigator und das wird dann übermittelt an mein Handy und dann kann ich das sehen, wenn du jetzt im Wagen 23 auf Platz 15 sitzt, dann kann ich sehen, dann wird das, leuchtet der auf.
Wenn ich den Platz gebucht habe.
Genau.
Was ist, wenn ich mich frei irgendwo hinsetze?
Das geht auch. Ne? Du musst halt deine Wagennummer und die Sitzplatznummer selbstständig eingeben. Das geht also egal, ob du reserviert hast oder ob du so fährst ohne Reservierung. Du kannst halt immer. Entschuldigung.
Das war ein Pupsi.
Ja, das war ein Pupsi, genau. Ich kann das halt nicht kontrollieren. Es kommt dann einfach, ne?
Ja.
Naja, dann checkst du dich halt ein und dann kann ich das auf meinem Handy, kann ich das dann sehen.
So ein Dienstendgerät.
Genau, so ein Dienstendgerät und dann kann ich das dann sehen und dann sehe ich, ach, der ist eingecheckt und dann gehe ich einfach vorbei. Aber wenn man dann sowas, solche Ansagen.
Und die Quote macht, ist so zwischen 10% und 30%, schätze ich.
Nee, ist durchaus viel. Also 50-50 ist auf jeden Fall. Ne? Es gibt Leute, die machen es nicht. Ja, und es gibt auch Leute, die haben auch noch klassische Papierfahrkarten, da geht es zum Beispiel auch nicht. Aber dann gibt es halt Leute, die machen das halt konsequent auch, weil sie gerne ihre Ruhe haben möchten. Ne, die möchten nicht gestört werden, die möchten arbeiten.
Und für dich ist es ein Vorteil. Die Digitalisierung in dem Punkt ist für dich eine Erleichterung. Du musst weniger Leute, du musst nicht mehr jeden Einzelnen abklappern.
So ein bisschen, ja. Aber es ist auch ein bisschen schade, weil oft entwickeln sich halt auch während der Fahrkartenkontrolle auch Gespräche, auch interessante Gespräche.
Was und
das fällt dann so ein bisschen weg, ne?
Über Haustiere oder über Hobbys oder über
genau,
ne? Also, irgendwelche Vorhaben.
Ja, das entwickelt sich dann und dann, ne? Ich bin ja auch ein großer Katzenfan, wenn die Leute eine Katze mit dabei haben und die sich dann selber einchecken, ist natürlich schade, ne? Weil dann hätte man ja nochmal über die Katze im Körbchen, die daneben mitfährt, sprechen können, ne? Also.
Es geht was verloren.
Ja.
Es wird anonymer.
Genau.
Bisschen seelenloser.
Genau.
Also, ja, das ist, also so Segen und Fluch in einem.
Genau. Genau, dadurch, dass wir halt auch immer schneller werden und digitaler werden, geht also.
Wer ist schneller? Die Bahn. Oder, ja, die, oder die Zeit. Unsere.
Doch, das Reisen ist schneller geworden. Eine Konsequenz daraus ist zum Beispiel, früher hat man ja noch richtig gekocht im Speisewagen und weil die Reisezeit ja immer kürzer wird, wird auch nicht mehr richtig gekocht.
Vorbereitetes Essen, was aufgewärmt wird.
So ungefähr.
Ein Konvektomat.
Ja. Da hatte ich mich mal mit einem Reisenden drüber unterhalten. Er sagt, früher war der Weg das Ziel. Ne? Dann ist man von Hamburg nach München gefahren und dann ist man in den Speisewagen gegangen und hat erstmal was gegessen, weil man auch die Zeit hatte. Die Zeit ist ja heute gar nicht mehr da.
Das sind doch alle am Arbeiten, nur die meisten.
Genau, das kommt noch mit dazu.
Und ne? Machst du nur ICE oder machst du auch?
Nein, nur IC und ICE. Ja. Früher hatten wir noch den Nachtzug, aber der ist weggefallen, was ein bisschen schade ist. Den bin ich immer gerne gefahren.
Weggefallen, weil?
Das machen die Österreicher jetzt selber.
Und fährst du immer die gleiche Verbindung?
Nein, oder? Ist immer unterschiedlich. Jetzt nächste Woche zum Beispiel am Montag geht's nach Karlsruhe und dann am Dienstag geht's nach Aachen und wieder zurück.
Und dass die Bahn so ein schlechtes Image hat, weil die Züge so oft ausfallen oder Verspätung haben müssen. Erstens, wie findest du es persönlich? Findest du es richtig? Und zweitens, was schlägt dir da entgegen manchmal?
Na, ich finde es nicht richtig. Also ich finde, das ist manchmal dann schon wirklich ein Bashing. Ich bin so oft pünktlich, aber da spricht keiner drüber. Das Problem ist, niemand spricht über das, was gut ist. Niemand spricht über das nette Personal. Niemand spricht darüber, dass sein ICE pünktlich war. Aber wenn der ICE mal 10 Minuten Verspätung hat, dann wird gleich der nächste Twitter-Post gemacht und der nächste Facebook-Post und rumgepöbelt.
Gut, was dir so entgegenschlägt, musst du gleich erzählen. Ich sehe gerade, dass wir viel zu lang schon sind. Lieber Florian Wonnenberg.
Ja.
Das Leben ist eine Reise, nicht nur für Zugbegleiter, irgendwie bildlich gesprochen für uns alle. Du darfst einmal diesen Lederkoffer aufmachen. Da sind verschiedene Gegenstände drin. Du darfst dich für ein Ding entscheiden, das nimmst du raus und dann erzählst du aus dem Bauch raus, warum hast du dieses Ding genommen und welcher Gedanke fällt dir dazu ein. Jetzt stellt er eine Nachfrage. Man hört ihn nicht, weil er nicht am Mikrofon ist. Ob das ein Buch ist, sagt er, als er diesen Terminkalender in die Hand nimmt.
Ach, es ist ein Terminkalender.
Da steht etwas drauf. Und ein Bild ist auch drauf.
Zeit für Neues. Und es ist auch ein Strand drauf zu sehen.
Und der Strand war das Ding, was dich...
Nee, ich dachte erst, es ist ein Buch, weil es ist für mich ist es immer ganz schön, nach der Arbeit, nach dem Wochenende oder wenn ich frei habe, einfach auf dem Sofa zu liegen und ein gutes Buch zu lesen.
Ich Krimis lese oder?
Gerne historische Romane, zum Beispiel von Rebecca Gablé, die Romane lese ich sehr gerne. Aber Krimis auch, von Nele Neuhaus, auch ganz toll.
Das einfach so ein bisschen abtauchen.
Genau, einfach ein bisschen abtauchen. Hatte ich abends noch gelesen nach der Arbeit. War ich um 21 Uhr war ich zu Hause und noch gegessen und geduscht und dann habe ich mich aufs Sofa gelegt und habe tatsächlich noch bis 2 Uhr morgens gelesen, weil ich das Buch einfach nicht weglegen konnte.
So richtig auf Papier noch?
Ja, genau, so richtig auf Papier noch, das finde ich immer noch am schönsten. Also ich habe auch einen E-Reader für die Arbeit, wenn ich dann pendel, ich muss ja pendeln nach Hannover, aber zu Hause bevorzuge ich doch noch ein richtiges Buch.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Und sag, bist du ein bisschen stolz oder auch froh oder dankbar, dass es dir gelungen ist, das, was du ursprünglich beruflich angehen wolltest, geschafft zu haben?
Ja, ich bin schon stolz, ja. Weil es ist ja auch viel Lernen, man muss viel im Kopf behalten. Ja, ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. Ich habe das ja auch mit Mitte, Ende 30 habe ich das ja nochmal gewagt. Ne? Also, dass ich dann einfach gesagt habe, ich fange jetzt nochmal was ganz Neues an. Es war ja was ganz Neues und deswegen bin ich auch ein bisschen stolz auf mich.
Hattest du da schon deine jetzige Frau? Warst du schon in der Beziehung? Hast du da Unterstützung gehabt?
Ja, ja. Also wir waren dann schon zusammen. Sie hat mich dann noch abgefragt. Wenn dann die Prüfungen waren, dann habe ich ihr mal gesagt, komm hier, stell mir mal ein paar Fragen. Und dann hat sie mir auch immer ein bisschen geholfen. Also als ich angefangen habe mit der Ausbildung, habe ich zum Beispiel eine Schultüte geschenkt bekommen von meiner Frau.
Was war drin?
Nervennahrung, aber es war dann auch ein schöner Kugelschreiber drin von Lamy und ein Block für Linkshänder, weil ich bin Linkshänder. Für mich war das dann einfach auch zu schreiben. Hat sie also extra einen Block für Linkshänder gekauft. Es war eine kleine Schultüte, aber ich habe mich sehr darüber gefreut.
Ja, cool. Woher kennt ihr euch?
Oh, wir haben uns bei einem Lehrgang kennengelernt, bei einem Sanitätslehrgang. Sie war damals beim Roten Kreuz und ich beim THW. Und ich war der einzige THWler in diesem Lehrgang und habe so schon die Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Und am Ende des Lehrgangs mussten wir halt eine Prüfung machen, also eine praktische Prüfung auch. Und die mussten wir dann als Team machen. Und dann hat das halt...
Da wart ihr ein Team.
Genau.
Wurdet ihr ein Team.
Genau. Und seitdem sind wir ein Team.
Das ist super. Sehr schön. Schön gesagt.
Also.
Wenn du zurückblickst, wie schwierig ist das für dich, dass du nur mit Mama aufgewachsen bist?
Das war
Oder gab es Papa?
Nein, Papa gab es gar nicht. Erst... Jetzt habe ich mittlerweile einen Stiefvater, den hatte meine Mutter dann irgendwann kennengelernt. Aber es war nicht schwierig, nein. War okay für mich. Also ich konnte damit super leben. Meine Mutter hat sich gut um mich gekümmert. Oder kann man das so sagen, um mich gekümmert? Also,
ja, ja, schon.
Ne, sie war halt für mich da.
So.
Also ich habe auch nichts vermisst.
Darf ich fragen, was mit dem Papa war? Oder?
Das weiß ich nicht. Also es hat mich nie beschäftigt. Ich weiß, dass es jemanden gibt, zwangsläufig. Der wohnte einen Ort weiter, hatte mir meine Mutter mal erzählt. Und das war halt, wie es denn so ist, eine Beziehung. Und er wohnt da mit seiner Familie. Und ich habe da aber auch nie weiter nachgefragt.
Kannst du mir, bevor wir zu den großen Fragen des Lebens kommen, Florian, noch die drei absolut empörendsten, heftigsten, schwierigsten Zugchef-Erlebnisse schildern?
Also worüber ich mich mal sehr geärgert habe, das war ein Mann, den ich gefragt habe, machen Sie das eigentlich mit Absicht? Also er hatte keine Fahrkarte und ich habe ihn gefragt, machen Sie das mit Absicht? Und er hat gesagt, ja. Und der nächste halt war halt Brandenburg. Und dann habe ich gesagt, dann steigen Sie das bitte hier aus. Also ihm habe ich auch nichts geschrieben. Dann musste er halt nachts um eins in Brandenburg an der Havel aussteigen. Und dann sind wir weitergefahren ohne ihn. Man muss halt wissen, dann ist da nicht mehr viel in Brandenburg an der Havel nachts um eins. Das hat mich, also der Mensch hat mich wirklich sehr geärgert.
Aber er wurde nicht handgreiflich?
Nein, er wurde nicht handgreiflich. Nein, das habe ich auch schon erlebt.
Das so richtig mit Schlägen oder Boxen oder Treten? Aber nicht spucken?
Nein, also spucken habe ich noch nie erlebt. Also ich bin auch schon geschlagen worden von einer Reisenden, also von einer Frau. Ne? Also ich gehe ja dann in einen passiven Modus. Bin dann auch schon geschlagen worden. Und das Letzte war eben in Fulda, da bin ich halt mit Kot beschmiert worden. Von jemandem, der dann bei mir im Zug gesessen hat. Du guckst gerade so
entsetzt. Ich gucke etwas fragend, ja. Etwas schockiert. In meinem Kopf kam ich, wo kam denn der Kot her? Bei also, dir hätte ich eine Vorstellung, aber bei einem anderen Reisen.
Entschuldigung. Also der ist aufs Klo gegangen, hat dann eben seinen Stuhl an die Wände geschmiert und ich habe das dann halt mitgekriegt. Und wir standen in Fulda am Bahnsteig und dann wollte ich ihn halt rauskomplimentieren und auf dem Weg nach draußen hat er dann seine Hand auf meiner Brust auf dem T-Shirt hat er sie dann abgewischt und ist stiften gegangen. Durch Zufall war eine Bundespolizeistreife in der Nähe, die haben den dann festgenommen.
Probleme?
Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Also er roch auch alkoholisiert, also vielleicht hat er auch was getrunken gehabt. Ich kann es dir nicht sagen.
Eine Psychose gerade am Laufen gehabt.
Ich weiß es nicht, aber es war sehr unangenehm.
Hattest du dann Umziehsachen dabei?
Ja, ich habe immer ein Hemd zum Wechseln dabei. Schon seitdem ich bei der Bahn arbeite, noch bevor ich den Sturm hatte, hatte ich immer ein Hemd zum Wechseln dabei.
Ist das Vorschrift?
Oder das ist keine Vorschrift, das ist einfach so mein Ding. Ich denke dann immer, besser haben als brauchen, sagen wir beim THW immer gerne. Und dann habe ich ein Hemd dabei, dass ich immer schnell wechseln
kann. Und warum hatte ich die Frau gehauen?
Die hatte keine Fahrkarte und wollte abhauen. Und ich stand ihr im Weg.
Junge Frau, alte Frau?
Mittleren Alters. Und die hat dann zugeschlagen mit der flachen Hand.
Ins Gesicht?
Ja.
Und die Reisenden haben reagiert?
Nein, nein, nein.
Wussten die, was los ist?
Nein, die haben das gar nicht so mitgekriegt, weil wir haben in Spandau gehalten und da steigen die meisten halt nur aus und da steigt keiner ein und das sieht man nicht sofort. Und
wie ging es aus?
Ja, die Polizei stand schon am Bahnsteig, da haben sie dann gleich in Empfang genommen. Es passierte halt vor der Tür, also an der Tür, da ist ja dieser Gang und dann kommt ja die Tür, sind ja alle schon mal Zug gefahren und dann stand ich hier im Weg und dann hat sie mir einfach ins Gesicht geschlagen.
Und du hättest die Möglichkeit gehabt, sie wegen Körperverletzung anzuzeigen?
Das habe ich auch getan. Die Beamten standen ja dann da, dann habe ich die Chance gleich genutzt. Also das mache ich auch das letzte Mal, als es mit dem Herrn war, der mir halt seinen Kot aufs Hemd geschmiert hat, auch den habe ich angezeigt. Natürlich. Das ist ja auch ein Eingriff in meine persönliche Wohlfühlzone.
Aber wenn du das so beschreibst, hört sich das so sachlich an.
Ja.
Positiv sachlich. Also du lässt es auch nicht so richtig nah an dich ran.
Nein. Nein, da wären wir wieder bei den Kalendersprüchen. Konrad Adenauer hat mal gesagt, ein dickes Fell ist ein Gottesgeschenk. Ne? Und ich versuche das halt nicht so sehr an mich ranzulassen. Das ist halt, und ich versuche es auch nicht mit nach Hause zu nehmen. Also ich erzähle zu Hause schon, was passiert ist auf der Arbeit. Klar, diesen Wunsch hat jeder, glaube ich. Oder das kennt jeder, dass man einfach zu Hause mal erzählt, um sich noch so ein bisschen von der Seele zu reden. Aber ich versuche halt nicht immer alles mit nach Hause zu nehmen. Ne? Also es gibt auch so oft, dass ich halt beleidigt worden bin. Also war auch schon alles dabei. Ganz kreative Sachen bis hin zu ganz langweiligen Sachen wie du, Arschloch. Ne?
Also, ja. Und das Kreativste war?
Sie knickericher alter Mann.
Ah ja.
Also, weil die Frau hatte halt keine Fahrkarte. Ich wollte dann halt, dass sie mir den Ausweis gibt. Und der andere Herr, also saß dann ein Herr am Tisch, im Restaurant war das, im Bordrestaurant. Und der hatte mich dann so genannt. Erbsenzähler kam dann noch hinterher. Also, Erbsenzähler hat mich noch nie jemand genannt. Fand ich auch schon kreativ.
Ja. Lieber Florian Wonnenberg, wir sind reif für die großen Fragen des Lebens. Nochmal eine Box, nochmal Zettel.
Nochmal so, dann schauen wir mal, was denn die großen Fragen des Lebens sind.
Für dich bereithalten, ja.
Kann man das Glück suchen oder muss man dafür arbeiten? Ich habe mein Glück einfach so gefunden. Ich glaube, es kommt einfach so, das Glück. Manchmal kommt es einfach so und man sieht es nicht sofort.
Ja, aber das, was wir schon hatten, du hast dir das erarbeitet mit dem Zug.
Ja, das stimmt. Das habe ich mir erarbeitet. Das ist auch,
ist auch ein Glück für dich.
Aber meine Frau habe ich ja so getroffen. Da habe ich ja nichts für getan. Es ist ja einfach so gewesen.
Also wärst du ein Beispiel für beides?
Ja, doch, stimmt.
Es gibt das Glück, dass man sucht oder dass man gar nicht sucht, dass einen findet.
Und dann hat man sein Glück einfach auch selbst erarbeitet. Ja, es geht beides. Bin ich ja super. Mensch, klasse. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Und offen gesprochen hast du jetzt ja auch die Möglichkeit, an dem Glück zu arbeiten, körperlich. Wenn es alles, ein Stück weit kannst du es vielleicht beeinflussen, nicht alles.
Ja.
Indem du auf deinen Lebenswandel achtest, vielleicht auf die Art der Ernährung, deinen Darm, ja, dass er sich gut erholen kann. Und dann kannst du dafür arbeiten, dass dein Schließmuskel fit ist. Und dann kannst du irgendwann vielleicht wieder so aufs Klo gehen wie früher.
Ja, aber meine Frau, sie nimmt mich auch so, wie ich bin. Also,
darf ich fragen, wie das ist, wenn man sich als Liebespaar nahe kommt und intim wird? Ist das dann mit dem Beutel ein Problem?
Nein, aber es knistert.
Okay.
Weil der Beutel knistert.
Und der muss halt da sein, der kann nicht einfach weg.
Genau, und es knistert dann einfach.
Also es knistert ein bisschen mehr.
Genau, es knistert ein bisschen mehr als sonst.
So, schön, dass wir das auch klären konnten. Die nächste bitte.
Welche Rolle spielt Zufall in Ihrem Leben? Da habe ich nie drüber nachgedacht. Also
groß, klein, mittel?
Ich würde sagen mittel. Also ich versuche schon Sachen nicht dem Zufall zu überlassen, indem ich mich halt vorbereite auf Dinge. Sei es nun auf die Arbeit, dass ich dann morgens beim Kaffee schon mal ins Handy gucke. Und ich weiß ja immer, was für Züge ich fahren muss. Aber manchmal, ne, wie dann eben, wie ich halt meine Frau kennengelernt habe, das ist dann so der Zufall. Da war es dann völlig in Ordnung für mich, dass der Zufall einfach Zufall war.
Und ich habe gerade überlegt, diese Begegnungen in der Bahn, die sind ja auch Zufall, aber ja, irgendwie auch absehbarer Zufall. Also du weißt heute schon, dass wieder der Moment kommen wird, wo jemand die Hand gegen dich erheben wird wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja. Oder mich beleidigen wird.
Ein Schimpfwort aussprechen wird.
Ja, genau. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass ich wieder schöne Begegnungen haben werde. Ne? Mit total netten Leuten, mit denen man dann ins Gespräch kommt, die dann auch mal interessante Sachen erzählen. Es gibt positiven und negativen Zufall dabei. So, die letzte. Hätten Sie sich selbst gern zum Freund, zur Freundin? Ja, ich glaube schon. Ja, doch, hätte ich gerne. Ich glaube, ich bin ein guter Freund. Also meine beste Freundin würde sagen, ich bin ein guter Freund.
Du bist zuverlässig?
Ja, ich bin auf jeden Fall zuverlässig. Ich höre zu. Ne? Ich kann auch manchmal einen Rat geben, wenn ich eine weise Anwandlung habe.
Hast du Zeit?
Ja, seitdem ich das Stoma habe oder seitdem die Sache halt war. Ich war ja 10 Wochen im Krankenhaus, wirklich 10 Wochen. Ne? Das macht auch so ein bisschen demütig irgendwann, dass ich mir dann auch einfach die Zeit nehme. Also wirklich so nach diesem Krankenhausaufenthalt und dieser längeren, ich muss ja dann noch 3 Monate zu Hause bleiben. Und da habe ich dann auch gelernt, dass ich mir dann einfach auch mal die Zeit nehmen muss.
Also für andere Menschen.
Für andere Menschen auch, ne? Für meine Freundin, für meine Frau. Da bin ich, also früher bin ich wirklich, dann kam der Anruf, kannst du noch eine Schicht fahren? Ja, mache ich. Aber das mache ich nicht mehr. Ne? Also das ist wirklich so, dass ich mir jetzt die Zeit nehme für meine Freunde, weil ich habe halt gemerkt, wenn man so auf der Intensivstation liegt und es ist dann auf der Kippe, dann merkt man dann schon so, das sind dann andere Sachen wichtig.
Auf der Kippe, ob es überhaupt weitergeht, oder?
Genau. Also es war wirklich 1,5 Wochen sehr knapp bei mir.
Weil das eben alles,
aber es ist alles
Darmdurchbruch heißt das, ne?
Genau, weil der ganze Bauchraum entzündet war. Und das war wirklich sehr knapp, haben die Ärzte gesagt. Und das macht halt auch was mit einem. Jetzt nehme ich mir die Zeit. Für andere Menschen, für mich selber auch. Dass ich dann sage, nee, heute nicht. Heute möchte ich mal nicht irgendwo hingehen, sondern heute möchte ich einfach da liegen, Buch lesen oder der Katze zugucken, was auch immer.
Du bist ruhiger geworden, besonnener.
Ja, 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 das kann man sagen.
Genießt du mehr dadurch oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich genieße es dann sehr, einfach das zu machen, was ich denn auch möchte. Ne? Dass ich dann einfach sage, so, ne, jetzt möchte ich heute mal Computer spielen. Ne? Jetzt möchte ich heute mal den ganzen Tag mich einfach hinsetzen und in Ruhe hier meine Stadt bauen am Computer und einfach mal eine Ruhe haben. Und ne, früher, dann musste ich aufstehen. Dann habe ich gedacht, dann musst du das noch machen und das noch machen und das noch machen. Und das ist nicht mehr. Also genauso beim THW als Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit mache ich auch viel von zu Hause aus. Das ist E-Mails lesen, schreiben, Bilder bearbeiten, Beiträge für Social Media. Aber auch da ist dann so, dass ich dann auch sage, nee, heute nicht. Heute mal Me-Time.
Ne? Ja. Und hast du da eine feste Quote? Hast du einen halben Tag pro Woche?
Nein. Das mache
ich. Wie es ergibt. Du hast ja auch so intensive Arbeitsphasen, stelle ich mir vor. Ne? Du musst die Fahrten, die du hast in deinem Dienstplan.
Genau.
Und dann hast du wieder ein paar Tage frei.
Genau, ne? Also meistens so 5 Tage am Stück, dann habe ich 2 Tage frei und dann wieder 5 Tage am Stück. Ne? Und in diesen 2 Tagen, da nehme ich mir dann halt meistens die Zeit, dass ich dann sage so. Oder wenn ich halt eine kurze Tour habe, es gibt auch kurze Touren bei uns, ne? Das ist dann morgens um 5 bis 11 Uhr zum Beispiel. Das, wenn ich dann mittags zu Hause bin, dass ich dann sage so, heute jetzt die Füße hoch, kein Termin.
Und fährst du immer mit dem einen Zug hin, mit dem anderen dann zurück?
Genau. Mhm. Ne, also ich morgens zum Beispiel von Hannover den ersten ICE nach Berlin bringen, dann haben wir meistens eine Dreiviertelstunde Aufenthalt, dann gehen wir in eine Kantine, essen Rührei und dann fahren wir den anderen Zug zurück nach Hannover. Und dann.
Wie viel seid ihr insgesamt?
Wir sind immer zu zweit. Also es sind immer ein Schaffner und ein Zugchef und dann haben wir immer noch 2 Gastronomen dabei.
Und einen Fahrer?
Und natürlich die triebfahrzeugführende Person, natürlich.
So heißt das, die triebfahrzeugführende Person. Also so ein 5-Mann-Team.
Ja, aber man fährt nicht so wirklich fest zusammen. Also man kennt sich auch, aber man ist. Es kann natürlich dann auch sein, dass die Gastronomen dann in Berlin einen anderen Zug fahren, die triebfahrzeugführende Person auch und dann kommen wieder ganz andere. Ne? Also wirklich den ganzen Tag fest sind immer nur der Betreuer und der Chef.
Die anderen siehst du auch kaum, oder? Die triebfahrzeugführende Person, siehst du die?
Nein, aber ich spreche mit ihr. Also wir haben ja eine Sprechstelle und das ist für mich immer ganz wichtig, auch den zu begrüßen. Auch wenn ich dann aufsteige auf Zug, auch zu dem oder zu ihr zu sagen, hallo, wie geht es dir? Alles gut bei dir? Möchtest du einen Kaffee? Möchtest du was anderes trinken? Das ist dann, und dann sehe ich die Person auch, ne? Wenn ich dann mal einen Kaffee nach vorne bringe oder eine Cola oder was auch immer die sich wünschen.
Der Personalmangel bei der Bahn, ist das lösbar?
Ja.
Oftmals heißt das ja, dass Züge ausfallen, weil es keine Leute gibt.
Ja. Das ist leider so. Ne? Also
und die Lösung liegt darin, dass man
mehr Personal bräuchte, ja. Oder mehr Personal haben sollte.
Ne? Ausbildet.
Auch ausbildet, ja.
Ich meine, du hast dich ja da locken lassen als Quereinsteiger.
Ja, aber ich bin ja auch so ein bisschen Eisenbahnverrückt. Also für mich war es ja.
Hast du eine große Eisenbahn, eine Modelleisenbahn?
Nein, leider nicht. Aber ich bin in einem Modelleisenbahnverein. Also so, das Klischee erfülle ich auf jeden Fall.
In welchem Verein bist du noch? Außer THW, Feuerwehr?
Nein, Feuerwehr bin ich gar nicht.
Bist du nicht mehr?
Bin ich gar nicht. Also THW, Modelleisenbahnverein, ja. Und ich bin auch Ortsratsmitglied bei uns in Celle und sitze im Ortsrat. Und
mit oder ohne Parteibuch?
Mit Parteibuch.
Muss damit Entscheidungen treffen?
Genau.
Darfst.
Aber ich darf dann mit Entscheidungen treffen. Aber das ist auch, die Leute stellen sich es immer so abstrakt vor. Das ist gar nicht so abstrakt.
Also
Ortsrat ist wirklich mit der Laterne und stellen wir da ein Straßenschild auf und das auf dem Spielplatz halt, die Geräte müssen getauscht werden. Und das ist Ortsrat. Das ist wirklich so, das ist ehrenamtlich. Und ich finde, das ist sogar noch viel wichtiger als das, was in Berlin und in Hannover und im Land, also im Kreistag entschieden wird, weil das ist ja wirklich was die Leute vor Ort betrifft, was die Leute in meinem Stadtteil
strukturiert.
Genau, was die Leute in meinem Stadtteil direkt betrifft. Und ich finde es halt, also Ortsrat finde ich ist, glaube ich, so mit das wichtigste politische Gremium, was es gibt in diesem Land. Und ich war mal Chefe am Amtsgericht.
Ehrenamtlicher Chefe.
Genau, das war auch ganz interessant.
Und konntest du es gut machen mit deinem Job vereinbar?
Ja, man wird ja dann freigestellt. Also von daher, das passte dann.
Und die Sache mit London?
Ja.
Die kam, weil du hast gesagt, das Leben braucht ein bisschen Abwechslung.
Nee, es war, ja, zum einen das, zum anderen war es auch ein bisschen traurig. Also ich habe damals in Hamburg gelebt, war halt ganz lange mit einer Frau zusammen. Wir kommen auch aus demselben Ort, da hat das dann damals angefangen. Ja, dann war halt irgendwann Schluss. Dann habe ich gedacht, dann muss ja vielleicht. Dann wollte ich mich halt verändern, habe eine Wohnung gesucht und habe dann festgestellt, dass in Hamburg Wohnen ganz schön teuer ist. Und hab dann, früher gab es eine Webseite, die hieß lebensmitteljob.de. Das war so 2007?
Mhm.
Ja, 2007. 2006, 2007, so in dem Umbruch war das.
Und du hattest quasi einfach nur das Bedürfnis, was Neues anzufangen, weil
genau.
Eine bestehende Sache zu Ende ging.
Genau. Und ich wollte
die Beziehung. Und dann hast du gesagt.
Und dann stand da eine Anzeige, wir suchen einen Bäckergesellen in London. Und
ja.
Für eine deutsche Bäckerei. Und ich habe gedacht, na komm. Ich gedacht, mehr als Nein sagen können sie nicht, den Spaß machst du dir jetzt mal und hab da einfach eine Bewerbung hingeschickt. Und da hat das geklappt.
Und war gut?
War oder? Gut. Also ich möchte die 3 Jahre in London möchte ich nicht missen.
Was also war so das Coolste, das Beste?
Es war eigentlich irgendwie alles cool. Es gibt nur was Schlimmes und das ist während der Rush Hour Tube fahren. Das ist, war für mich schon schlimm, weil es ist halt voll. Aber sonst, ich fand das ganz toll. Also
es ist eine Riesenstadt, ne? Und sehr voll.
Ja, natürlich. Und das Tolle ist, es gibt so den Spruch, man kann in London um die Welt reisen mit Essen. Und das stimmt wirklich. Also man kann wirklich jeden Tag woanders essen gehen, in einem anderen, wirklich in einer anderen Küche. Und das war total faszinierend. Ne?
Du sprichst von Essen und pupst schon heimlich neben.
Ja, ne? Das als wenn ich es gewusst hätte. Nein, also schön war dann auch immer, es gab ein deutsches Pub. Und da hat man sich dann auch getroffen, dann am Wochenende, so die Community. Und das war auch immer schön, weil die haben auch alle unterschiedlich gearbeitet. Es gab Leute, die haben in der City gearbeitet, in der Bank. Dann gab es die deutsche Krankenschwester beim NHS. Also wirklich ganz viele verschiedene Leute.
Danke.
Und das war immer toll. Und dann haben wir samstagsabends zusammengesessen und der hatte über 30 verschiedene deutsche Biermarken. Und das war schon... Da konnte man dann immer was trinken. Ne?
Ja, schön.
Was auch so erfolgreich war, der hat einfach Hausmannskost angeboten. Ne? Da gab es dann einfach das profane Schnitzel und die Currywurst. Und der kam aus Köln, dann gab es dann den halbe Hahn. Ne? Also für die, die es kennen, das ist halt ein belegtes Käsebrötchen. Ne? Und das war unheimlich erfolgreich. Ne? Das ist einfach, weil er einfach nur das Hausmannskost angeboten hat. Kein Schickimicki, kein nichts, sondern einfach so Pappessen. Ne? Und das Beste ist, an dem Papp, oder war, der ist leider schon zu, dass dort mal ein Guy Ritchie-Film gedreht worden ist. Und zwar, welcher war denn das? Das war, nee, nicht Lockstock, der andere. Ich weiß es nicht mehr. Aber Guy Ritchie hat da in diesem Pub mal eine Szene gedreht. Und es ist, also war toll. War eine tolle Zeit.
Und Englisch? War gut, war nicht so gut für dich, da mit den anderen Leuten da zu reden? Du musstest also, ja vermutlich, die reinkamen, musstest du auf Englisch bedienen.
Na, ich habe ja hinten in der Backstube gestanden.
Okay.
Aber unsere Mädels vorne, das war auch ganz, ganz wild gemischt. Also wir waren hinten zwei Deutsche, die, ne, der Meister und ich. Und die Mädels, das war eine bunte Truppe, ne? Aus Frankreich, aus Polen kam eine. Und na klar, wir haben dann auch Englisch gesprochen. Ne? Aber ich habe auch den Vorteil, jetzt kann ich wieder ein bisschen was preisgeben. Also mein Stiefvater ist Engländer und wir sprechen zu Hause Englisch. Ne? Also bis heute, obwohl er auch Deutsch kann, aber wir sprechen zu Hause Englisch. Was heißt zu Hause? Also wenn ich bei meinen Eltern bin, ich wohne da ja nicht mehr. Aber wir sprechen Englisch. Also deswegen, also ich hatte mit Englisch hatte ich nie so das Problem. Ich gucke auch heute noch Filme und Serien gerne auf Englisch, weil es einfach besser ist. Also vom Sound her. Hm. Für mich zumindest.
Lieber Florian Wonnenberg, wenn du so einen Strich ziehst, wie bringst du es auf einen Notizzettel, den du dir irgendwie im Zug schreiben musst? Wie würdest du sagen, was ist die Geschichte deines Lebens?
Die Geschichte meines Lebens ist wie bei der Schnellfahrstrecke im Rhein-Main-Gebiet. Es geht hoch und runter und irgendwann sind wir dann doch am Ziel und alles wird gut.
Ja, und ja. Zum Glück nie ganz aus der Bahn geflogen. Genau,
und nie liegen geblieben.
Einmal war es knapp, da bist du dankbar und demütig, dass das Leben dir nochmal einen neuen Abschnitt geschenkt hat.
Genau, das Rad der Fortuna, es dreht sich halt immer weiter. Den einen Tag bist du oben, den anderen bist du unten. Und es dreht sich immer weiter. Dann wären wir wieder beim Kalenderspruch.
Dann hören wir da auf, wo wir angefangen haben, so ein bisschen.
Ja, ne?
Ich finde es total gut, Florian Wonnenberg, dass du gesagt hast, ich melde mich da bei diesen Leuten, auch wenn ich die gar nicht kenne. Die sind mir bei Instagram über den Weg gelaufen. Das hört sich irgendwie interessant an. Ich mache mich da auf den Weg. Ich fand das eine spannende Reise. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, durch deine Lebensstation und auch durch die Anekdoten. Herzlichen Dank für deine Offenheit und auch, dass du so nach vorne gehst mit diesem künstlichen Darmausgangsding. So speziell wie das ist, so schlicht und einfach ist es eben auch. Ja, wer jetzt weiterhören möchte, der kann anklicken die eine Stunde Reden-Folge, die heißt Seine Welt steht nie still. Man könnte meinen, es ist auch jemand, der im Zug arbeitet, aber so ähnlich, das ist die Geschichte von Dieter Gallein, der war Vertreter, macht eine Menge los, das einfach anklicken in der ARD Audiothek. Ich bin Mario Neumann, wir hören uns. Ich habe noch einen Podcast-Tipp, Wolf of Cannabis. Darin geht es um einen Unternehmer, der versucht, eine Art Amazon für Cannabis aufzubauen. Niklas Kuperanis will sein Startup zu einem Imperium in einer hart umkämpften Branche machen. Aber ist das eigentlich alles legal? Wolf of Cannabis von 1Live gibt es in der ARD Audiothek.